SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Nach dem Massaker in Orlando mit 50 Toten, wie Donald Trump das tragische Ereignis für sich vereinnahmt. Das neue Nachrichtendienstgesetz, ein Balanceakt.
Man muss natürlich ein Gleichgewicht finden zwischen individueller Freiheit und Sicherheit.
Mit welchen Argumenten Bundesrat Guy Parmelin den Abstimmungskampf eröffnet. Dann passend zur Mittagszeit die Haben-Sie-Hunger-App für Smartphone, wie chinesische Studenten mit neuem Erfindergeist durchstarten wollen. Und um 13 Uhr, wenn wir Geldspiele spielen, dann profitiert auch die AHV. Darum will der Staat eigentlich, dass wir mehr spielen. Spielsüchtige will er dann aber doch nicht. Was jetzt? Tagesgespräch zum neuen Geldspielgesetz, das momentan diskutiert wird im Bundeshaus, bei uns um 1. Am Mikrofon Simon Loy und mit den Nachrichten Nina Gigax.
Weltweit ist die Betroffenheit groß nach dem Massaker in einer Schwulen- und Lesbenbar im amerikanischen Orlando. In New York haben sich in der Nacht hunderte Menschen versammelt, um der 50 Opfer zu gedenken. Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Das Stadtpräsidium in Paris entschied, dass heute Abend der Eiffelturm in den Regenbogenfarben beleuchtet werde. Auch dies als Zeichen der Anteilnahme. In Tel Aviv war das Gebäude der Stadtregierung bereits gestern Abend speziell beleuchtet worden. Und in Berlin halten Schwule und Lesben eine Mahnwache vor der amerikanischen Botschaft ab. In die Schweiz. Verteidigungsminister Guy Parmelin hat den Abstimmungskampf zum neuen Nachrichtendienstgesetz eröffnet. Heute sei die Schweiz nicht genügend gegen Bedrohungen geschützt, sagte Parmelin. Deshalb müsse der Nachrichtendienst des Bundes künftig Telefone abhören, in Computer eindringen und Privaträume verwanzen dürfen. Diese Überwachungsmaßnahmen würden streng kontrolliert und dürften nur bei schwerwiegenden Bedrohungen angewendet werden, etwa im Zusammenhang mit Terrorismus oder Cyberattacken. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am 25. September über das neue Gesetz, gegen welches das Referendum ergriffen wurde. In der Schweiz sind auch letztes Jahr weitere Poststellen geschlossen worden. Laut der Eidgenössischen Postkommission waren es knapp 100. Gleichzeitig seien aber auch 75 neue Postagenturen entstanden. In diesen Agenturen bieten beispielsweise Dorfläden Postdienste an. Der Widerstand der Gemeinden gegen allfällige Schließungen von Poststellen scheint gering. Laut ihrem Jahresbericht erhält die Postkommission zu diesem Thema nur selten Anfragen von Gemeinden. In der Schweiz müsse das Gesetz für die Gleichstellung von Frau und Mann revidiert werden. Dies schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Auch 20 Jahre nach dem Gleichstellungsgesetz würden Frauen im gleichen Job für die gleiche Arbeit noch immer 15% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Rund die Hälfte dieser Differenz sei diskriminierend, also nicht durch Ausbildung oder Berufserfahrung erklärbar. Deshalb verlangt der Gewerkschaftsbund, dass das Gesetz revidiert wird und Lohnkontrollen darin festgeschrieben werden. Außenminister Didier Burkhalter hat einen internationalen Appell lanciert, mit dem Ziel, die Zahl von Konflikten zu vermindern. Dazu schlägt Burkhalter vor, dass der UNO-Menschenrechtsrat und der UNO-Sicherheitsrat stärker zusammenarbeiten. Burkhalter lud alle UNO-Mitgliedstaaten ein, sich dem Appell anzuschließen. Der Menschenrechtsrat feiert heute sein 10-jähriges Jubiläum in Genf. In der umkämpften westirakischen Stadt Fallujah warten 50.000 Menschen auf Wasser und Lebensmittel. Es brauche 10 Millionen Dollar, damit diese Menschen in den nächsten Monaten mit dem Nötigsten versorgt werden könnten, berichtet die norwegische Hilfsorganisation NRC. Laut Angaben der Organisation sind seit Beginn der Kämpfe in der Stadt rund 27.000 Personen in naheliegende Flüchtlingslager entkommen. Auch dort brauche es Unterstützung. Die irakische Armee versucht seit gut 2 Wochen, die Stadt Fallujah von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückzuerobern. In Deutschland sind im vergangenen Jahr erneut mehr Wohnungen gebaut worden. Wie das Statistische Amt in Wiesbaden mitteilte, habe sich die positive Entwicklung, die im Jahr 2011 begonnen hatte, fortgesetzt. Trotzdem werde noch zu wenig gebaut, sagte die deutsche Bauministerin. Einer Studie zufolge würden bis in 4 Jahren jährlich rund 380.000 neue Wohnungen benötigt, auch wegen der vielen Flüchtlinge. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 247.000 Wohnungen fertiggestellt, 1% mehr als im Vorjahr. Norwegen hat in den vergangenen 2 Jahren mehr Wale getötet als Japan und Island zusammen und sei damit weltweit Walfangnation Nummer 1 geworden. Das kritisieren Umweltorganisationen wie Pro Wildlife und Ocean Care. Gemäß ihren Informationen hat Norwegen in den letzten 2 Jahren knapp 1400 Wale getötet. Das Land untergrabe damit das internationale Walfangmoratorium. Das norwegische Fischereiministerium widerspricht, man habe dem Moratorium juristisch widersprochen und sei daher nicht daran gebunden. Das Wetter. Sowohl heute als auch morgen zeigt sich die Sonne im Norden nur ab und zu. Zeitweise regnet es. Die Temperatur erreicht 18 Grad. Im Süden scheint teilweise die Sonne bei 22 Grad. Gegen Abend sind jeweils Platzregen und Gewitter möglich.
In Orlando tötet ein Bewaffneter in einem Club für Schwule über 50 Menschen. Die Polizei erschießt den Mann. Der Täter ist identifiziert als Omar M., ein 29-jähriger US-Bürger mit afghanischen Eltern. Er lebt in Port Pierce, fast 200 Kilometer südlich von Orlando, und arbeitete seit längerem für einen Sicherheitsdienst. Diese Fakten sind gesichert. Darüber hinaus viele offene Fragen und darum viel Spekulation über das Motiv des Täters zum Beispiel. Abgesehen davon stellt sich eine weitere wichtige Frage, über die ich nun mit unserem USA-Korrespondenten Beat Zoltemann sprechen will. Was bedeutet dieser Anschlag in Orlando jetzt für den US-Wahlkampf? Sicher eine Vereinnahmung.
Absolut, eine Vereinnahmung, eine Instrumentalisierung, das sieht man jetzt schon in den ersten Stunden. Es ist ein ganz, ganz großes Thema und es wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Obama und Clinton haben sich bis jetzt eher zurückhaltend und abwartend geäußert. Trump wie gewohnt forsch und mit voller Kraft auf allen Social-Media-Kanälen.
Wird das, was jetzt in Orlando passiert ist, Donald Trump nützen?
Ich denke, tendenziell nützt es Donald Trump am meisten. In den USA herrscht schon seit längerem große Angst vor genau solchen Anschlägen. Es gab ja vor rund 6 Monaten ein Attentat in San Bernardino in Kalifornien, bei dem 14 Menschen getötet wurden. Nun in Orlando, also das größte solche Ereignis seit 9-11. Es geht um radikalisierte Leute, die sich durch den Islamischen Staat inspirieren lassen und alleine handeln. Danach sieht es nach den derzeitigen Informationen auch in Orlando aus. Und Donald Trump und seine Anhänger fühlen sich deshalb jetzt auch einmal mehr bestätigt, dass Obama das Land nicht gut genug vor Terrorismus schützt. Die Frage für den Wahlkampf ist jetzt, wie viel zusätzliche Amerikanerinnen und Amerikaner auf die Trump-Linie einschwenken und mit einfachen Rezepten ein komplexes Problem lösen wollen.
Eben, Trump sagt ja, er würde das besser machen als Obama. Wie soll denn die Terrorabwehr à la Trump genau aussehen?
Ja, er will die Zuwanderung von Muslimen stoppen, wenigstens für den Moment. Das hat er ja schon mal gesagt, vor 6 Monaten. Er will Moscheen überwachen lassen. Er will aggressiver, viel aggressiver gegen die Terrororganisation IS vorgehen. Das sind also holzschnittartige Vorschläge und Details gibt es eigentlich sehr wenige, wie das im konkreten Fall umgesetzt werden soll und ob es dann am Schluss überhaupt etwas nützt.
Also große Worte, aber nicht wirklich taugliche Rezepte, das alles.
Ja, denn zum Beispiel der Täter von Orlando, der war ja US-Staatsbürger, also nicht irgendwie ein Immigrant, der soeben ins Land gekommen ist. Der wäre nicht betroffen von einer Verschärfung des Einwanderungsrechts. Ein anderes Thema, das Trump seit San Bernardino immer wieder aufs Tapet bringt, ist, warum bei solchen Fällen kein Freund, kein Nachbar, kein Familienangehöriger etwas gewusst haben soll. Auch jetzt zitieren US-Medien die Schwester des Täters. Sie sagt, ihr Bruder habe massive mentale Probleme gehabt und auch fürs FBI war der Täter offenbar kein Unbekannter. Da stellen sich in der Tat berechtigte Fragen und ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Tagen doch noch zu einem wichtigen Thema wird.
Was sind eigentlich die Rezepte der Demokraten, also genauer gesagt von Hillary Clinton?
Ja, eben, man weiß noch nicht so ganz genau, wie sie reagieren wird. Sie möchte auch noch so eine nationale Sicherheitsrede halten in den nächsten Tagen. Aber sie fokussiert im Moment vor allem aufs Waffenrecht, ein Thema, mit dem sich vor allem im linken Lager punkten lässt. Aber auch mit einem verschärften Waffenrecht hätte diese Tat wohl kaum verhindert werden können. Der Täter war ja angestellt bei einer privaten Polizeifirma und hat auch alle Sicherheitsüberprüfungen dort bestens bestanden. Eben im Moment sieht es danach aus, als ob der Täter ein sogenannter Lonely Wolf war, ein Einzeltäter, der sich eben nur sehr schwer stoppen lässt.
Vielen Dank für diese Einschätzung. USA-Korrespondent Beat Soltermann im Rendezvous. Und mit diesen Themen geht es weiter bis um 13 Uhr. Die Post in der Post-Post-Ära, wie die Aufsichtsbehörde vor dem grossen, unregulierten Jekami warnt. Ein universitäres Zentrum für Islam im katholischen Freiburg. Heute werden die paar Büros offiziell eingeweiht. Die Ziele sind weit weniger bescheiden. Und jetzt gleich, der Geheimdienst im eigenen Computer macht Angst vor dem Schnüffelstaat. Der Nachrichtendienst des Bundes soll mehr dürfen. Telefone abhören, in Computer eindringen, Wanzen verstecken in Privaträumen. Immer mit dem Ziel, schwere Verbrechen zu verhindern. Für linksgrüne Parteien und Gruppierungen riecht das nach Schnüffelstaat und neuem Fischenskandal. Sie hatten darum das Referendum ergriffen gegen das Nachrichtendienstgesetz. Heute nun hat Bundesrat Barmela gesagt, wie es nicht so weit kommen soll mit dem neuen Gesetz. Barmela hat den Abstimmungskampf eröffnet für die Abstimmung im September. Und Max Ackermann hat zugehört.
Terroranschläge in Paris und Brüssel, Dutzende tote Gäste in Orlando, radikale Islamisten auch in der Schweiz. Wer uns vor solchen Gefahren zu schützen versuche, brauche mehr Mittel und Kompetenzen, ist Bundesrat Guy Parmelin überzeugt. Auch Privaträume und persönliche Computer dürften für den Geheimdienst nicht mehr länger tabu sein.
Sobald das ein Verdacht gut dokumentiert ist, kann man intervenieren im Computer und so weiter. Schon man kann auch im Ausland intervenieren. Heute ist das nicht möglich auf dieser Ebene.
Mehr Möglichkeiten für den Geheimdienst, wenn es um Terrorverdacht geht, um Spionage, um Handel mit Massenvernichtungswaffen, in schweren und in seltenen Fällen, betont der Bundesrat. Einen Schnüffelstaat wie in den 80er Jahren, als Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger überwacht und fischiert wurden, soll es nie mehr geben. Dafür sorgten eine strenge Bewilligungspraxis und eine unabhängige Kontrolle.
Wir haben ein Bundesverwaltungsgericht, der konsultiert ist, dann Sicherheitsausschuss des Bundesrats, das sind drei Bundesräte, und dann sind die Kontrollinstrumente des Parlaments. Jeder Fall muss sehr klar dokumentiert sein, um diese Bewilligung zu haben.
Der Bundesrat geht von rund 10 Überwachungsfällen pro Jahr für den Nachrichtendienst aus. Für den grünen Zürcher Nationalrat Balthasar Glättli ist das schwer zu glauben. Bei so wenigen Fällen müssten ja gewichtige Verdachtsmomente bestehen. Dann aber könnten bereits jetzt schon die Strafverfolgungsbehörden aktiv werden, die Bundesanwaltschaft, die Polizeien. Einen vorgelagerten Paralleldienst brauche es nicht, wäre gar schädlich.
Das neue Nachrichtendienstgesetz erlaubt den Lauschangriff, die Internetüberwachung, ohne dass ein Anfangsverdacht auf eine Straftat besteht. Diese Generalüberwachung, dazu sagen wir Grünen nein.
Und auch die SP ist dagegen, sowie zahlreiche Gruppierungen aus dem linken Politspektrum und Internetaktivisten. Sie warnen vor allem vor der sogenannten Kabelaufklärung. Die ermögliche es dem Geheimdienst, mindestens theoretisch, die allermeisten E-Mail, SMS, Tweets usw. so zu kontrollieren. Das neue Gesetz schaffe die Voraussetzungen für die total Internetüberwachung, fürchtet Fabio Molina, bis Ende Woche noch Präsident der Jungsozialisten.
Deshalb geht es bei diesem Nachrichtendienstgesetz um mehr als um ein paar Terroristen, sondern es geht um die Freiheit und die Grundrechte von uns allen.
Geheimdienstchef Martin Seiler winkt ab. Der Nachrichtendienst des Bundes sei im internationalen Vergleich äußerst bescheiden ausgestattet. Mit dem neuen Gesetz erhalte er zwar gut 20 Stellen mehr und habe dann rund 280, aber auch das sei gerade mal halb so viel wie zum Beispiel in Belgien. Schon aus Kapazitätsgründen müsse sich der Schweizer Geheimdienst auf die allerwichtigsten Aufgaben Aufgaben konzentrieren.
Wir hätten allein schon nicht die Möglichkeit, mehr als eben einige wichtige Fälle zu bearbeiten. Darum ist die Lösung, uns zu konzentrieren auf wenige Fälle, also Qualität vor Quantität.
Balthasar Glättli überzeugt das nicht.
Wir geben grundsätzlich jetzt diese Kompetenz und wenn dann irgendwann einmal die Mittel oder die Stellen erhöht werden, dann kann im Rahmen dieser bereits bestehenden Kompetenz eben auch die Überwachung ausgedehnt werden.
Einen Schnüffelstaat, wie wir ihn schon mal hatten, fürchten also die einen. Etwas mehr Kompetenz für den Geheimdienst in gefährlichen Zeiten empfehlen die anderen. Am 25. September entscheidet das Volk.
Das war ein Bericht von Max Ackermann. Sie hören Rendezvous, Viertel vor eins. Vor einem Abbau des Service Public warnte die Service Public-Initiative, die das Schweizer Stimmvolk letzten Sonntag deutlich abgelehnt hat. Also vorletzten Sonntag war das ja schon. Ein Dorn im Auge waren den Initianten auch die Poststellen, die immer häufiger durch Postagenturen ersetzt würden. Heute nun hat die Eidgenössische Postkommission, also die Postaufsichtsbehörde, ihre Beobachtungen, ihre Befunde zu den Poststellen präsentiert. Gaudenz Wacke im Bundeshaus, was sagt denn jetzt die Postkom in ihrem Blick zurück?
Zum einen stellt sie ganz einfach mal Zahlen fest. Sie sagt, auch letztes Jahr wurden wieder Poststellen verwandelt oder abgebaut. 98 waren es. Aber eben diese wurden auch umgewandelt in Agenturen. Also die Poststelle im Dorfladele, das waren 75. Und so bleibe für den Kunden, für die Kundin unterm Strich fast dasselbe übrig. Nun, dieses Argument kennen wir aus dem Abstimmungskampf um die Service Public Initiative, die Sie erwähnt haben. Und doch äußert die Postkom jetzt auch zumindest leise Kritik an der Schließung von Poststellen.
Welche Kritik ist das?
Zum einen kritisiert die Postkom die Gründe, warum die Post einzelne Stellen schließt oder umwandelt. Diese Gründe seien wenig transparent, schreibt sie. Zum Beispiel werde eine Poststelle umgewandelt, weil halt gerade ihr Leiter im Moment einfach pensioniert wird. Das genüge jetzt nicht mehr, sagt jetzt der Präsident der Postkommission Hans Hollenstein. Die Post solle also ihre Poststellen nicht mehr quasi nach dem Zufallsprinzip schließen, sondern mehr strategisch denken. Und so forderte Hollenstein heute die Post ganz direkt auf.
Macht jetzt regionale Gesamtbetrachtungen. Das wird wahrscheinlich viel Staub aufwerfen. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr einfach so scheibchenweise Poststellen umwandeln dürfen.
Und hinzu kommt noch eine weitere Kritik. Sie betrifft die Erreichbarkeit, also die Frage, wie viele Leute haben wie schnell den Zugang zu einer Poststelle. Da sagt die Postkommission, die Post sei da zwar im Rahmen der Vorgaben, erfülle diese oder übertreffe sie sogar, nur sei das eigentlich gar kein Wunder, weil die Vorgaben eben auch gut erfüllbar seien.
Können Sie dazu ein Beispiel machen, was damit gemeint ist?
Ja, schauen wir uns diese Vorgabe genau an. Die sagt, 90% der Bevölkerung müssen innerhalb von 20 Minuten zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem ÖV, müssen sie eine Poststelle oder eine Agentur im Dorfladele erreichen. Die Post übertrifft diese 90%, nur ist das eben ein Durchschnittswert über das ganze Land. Und dieser Wert wird wahrscheinlich noch ansteigen über die nächsten Jahre, weil eben immer mehr Leute wegziehen aus abgelegenen Gebieten. Das heißt, von diesem Durchschnittswert hat vielleicht die Post etwas, aber die Bewohnerin, die in einem Tessiner Seitental wohnt und dort auch wohnen bleibt, die hat da nichts davon.
Also eigentlich mit der Idee, dass dort eben in diesen Seitentälern der Service Public aufrechterhalten wird.
Ja, Postkom-Präsident Hollenstein sagt dazu jedenfalls kurz und knapp.
Wir müssen die Bevölkerung auch in den Randregionen schützen.
Das heisst, die Vorgabe mit diesen 90% soll regional differenziert werden, also nicht mehr alles schweizweit quasi über einen Leisten schlagen.
Nun hat ja die Postkom nicht nur zurückgeschaut, sondern auch nach vorne in die Zukunft, wo uns etwas zugespitzt gesagt die Drohnen Päckli über unseren Köpfen abwerfen werden. Was sagt eigentlich die Postkom zu dieser schönen neuen Welt?
Der Postmarkt werde sich massiv verändern, sagt die Postkommission. Stichworte dazu sind Digitalisierung oder Sharing Economy. Grundsätzlich ganz konkret geht es darum, dass neue Anbieter auftreten und zum Beispiel Päckli ausliefern, also etwa Online-Verkäufer wie Amazon, der Taxidienst Uber ist auch denkbar oder Detailhändler, die heute schon Ware bis zur Haustüre liefern. Vielleicht fahren die ja auch mal Päckli aus und dann, so sagt die Postkom, dann gäbe es eine Schwierigkeit. Dies deshalb, weil die meisten dieser Unternehmen meistens nicht als Postdienstleister registriert sind. Das heisst aber auch, die haben einen Vorteil gegenüber den bisherigen registrierten Postdienstleistern, weil sie eben gewisse sehr strenge Auflagen dann nicht erfüllen müssen. Und da will die Postkom jetzt abklären, gibt es da einen Änderungsbedarf oder nicht.
Das sagt unser Mann im Bundeshaus, Gaudenz Wacker. Vielen Dank. Das war's dann mit der großen Osterweiterung. Den Schweizer Zugbauer Stadler Rail zieht es von Ost wieder Richtung West. Denn in Osteuropa und im Mittleren Osten wurden die Erwartungen nicht wirklich erfüllt. So setzt der ehemalige SVP-Nationalrat Peter Spuhler mit seinen Zügen nun auf den angelsächsischen Raum. Klaus Ammann.
Das Jahr 2015 sei wohl eines der schwierigsten gewesen in den 28 Jahren, die er unterdessen Stadler Rail führe, meint Peter Spuhler. Ein Viertel weniger Aufträge als im Rekordjahr 2014 und vor allem ein immer noch starker Franken. Stadler verkauft 3/4 der Züge im Ausland, rechnet aber in Schweizer Franken ab.
Das heisst, wir haben etwa 200 bis 250 Millionen verloren. Die Kosten bleiben mehr oder weniger. Wir sind sehr stark in der Schweiz, nach wie vor. 3'000 von 7'000 Mitarbeitern arbeiten in der Schweiz. Was dazu führt, dass einfach die Margensituation sich stark verschlechtert hat.
Mit der aktuellen Marge könne Stadler in den nächsten 1-2 Jahren zwar noch leben, mittelfristig müsse das Familienunternehmen, das keine detaillierten Geschäftszahlen bekannt gibt, wieder mehr Gewinn erwirtschaften, um in neue Produkte, neue Technologien investieren zu können. 7'000 Mitarbeiter in ganz Europa auszulasten, sei zurzeit nicht einfach, betont Spuhler. Angesichts der Euro-Krise hat er erst vor wenigen Jahren voll auf Osteuropa und den arabischen Raum gesetzt. Doch außer einem Großauftrag von S-Bahn-Zügen für Algerien sei da nicht viel gewesen, räumt er heute ein.
Die restlichen Staaten, ja, da haben wir bis jetzt noch keinen Blumentopf gewonnen, also bis jetzt nichts erreicht. Iran mit der Öffnung zeichnet sich ab, dass man da wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren will, aber ob sich dann das konkret in Aufträge umsetzen lässt, das ja, hoffen wir natürlich, aber ob das so ist, wissen wir nicht.
Den ursprünglich sehr bedeutenden Auftrag für die Flughafenmetro in Moskau konnte Spuhler nach 10 Verhandlungen zum Abschluss bringen, allerdings stark verkleinert. Aus all diesen Gründen hofft Peter Spuhler wieder auf neue Märkte. Konkret hat er Vorortszüge nach Texas verkauft, verhandelt mit Australien über eine Lieferung von Doppelstockzügen und liefert demnächst U-Bahn-Züge nach Glasgow.
Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben die Verantwortung für diese Mitarbeiter, dass wir auch so flexibel sind, halt auf irgendwelche Umwelteinflüsse sofort reagieren zu können und halt neue Märkte dadurch zu schließen haben.
Nicht nur geografisch, auch technologisch ist Stadler Rail gefordert. Früher stellten die einen Unternehmen die Signale her, andere, wie Stadler, die Züge. Heute verschmelzen die beiden Geschäftsbereiche immer mehr, was die Konkurrenz verschärft. Auch selbstfahrende Züge werden immer mehr zum Thema. Da gehört Stadler zwar nicht zu den Vorreitern, immerhin betont Peter Spuhler, die neuen Stadler U-Bahnen in Glasgow würden dereinst ohne Lokführer verkehren.
Es stand von Anfang an in der Kritik, das Zentrum für Islam an der Universität Freiburg. Und noch ist sein Schicksal nicht definitiv entschieden, denn das Bundesgericht wird noch über eine Initiative der Freiburger SVP entscheiden. Eine Initiative, die das Zentrum verhindern will. Nichtsdestotrotz wird das Zentrum heute offiziell eingeweiht. Und Patrick Mühlhauser stellt es vor.
Bonjour. Bonjour. Drei Büroräume im dritten Stock eines Hauses im Zentrum der Stadt Freiburg. Tische, Stühle, Computer und ein paar Bücher. Das Zentrum für Islam und Gesellschaft wirkt äußerlich bescheiden. Dafür sind die Ziele des Zentrums hochgesteckt. Es will das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen in der Schweiz fördern und Muslimen Raum geben, über sich selbst nachzudenken.
Wie leben hier Muslime? Wie bringen sie auch ihre muslimischen Traditionen in Einklang mit dem Rechtsstaat, mit der pluralistischen Gesellschaft in der Schweiz,
sagt Co-Leiter Hans-Jörg Schmid. Besonders gefragt seien zurzeit Weiterbildungsseminare zum Thema Radikalismus.
Da sind dann Sozialarbeiter, es war auch ein Gefängnisdirektor und es war eine Handvoll Leute auch aus verschiedenen muslimischen Vereinen und ich erlebe das immer als sehr große Chance, auch der Dialog, der unter den Teilnehmern dann zustande kommt bei diesen Seminaren.
Das Zentrum für Islam und Gesellschaft wird vom Bund unterstützt und befindet sich seit 1,5 Jahren im Aufbau. Man versuche, die muslimischen Vereine in der Schweiz mit einzubeziehen, sagt Hans-Jörg Schmid.
Es gibt manche Gruppen, sage ich mal, wo wir offene Türen einrennen und andere, die vielleicht mehr Misstrauen haben und auch fragen, was soll dieses Zentrum oder was will der Staat mit diesem Zentrum? Werden wir da fremdbestimmt?
Es gelte, das Vertrauen der muslimischen, aber auch der schweizerischen Bevölkerung zu gewinnen, erklärt der Leiter. Am Zentrum für Islam und Gesellschaft wird aber auch geforscht. Esma Isis Arnautovic untersucht in ihrer Doktorarbeit die Rolle des Menschen im Koran.
Wie ist der Koran zu verstehen? Ist es sozusagen ein einseitiger Befehl von oben oder geht es hier mehr um einen Kommunikationsprozess zwischen Gott und Mensch und welche Auswirkungen hat das dann auf das Menschenbild?
Die 27-jährige Muslimin stammt ursprünglich aus Bosnien und ist in der Schweiz aufgewachsen. Je nach Gesellschaft werde der Koran unterschiedlich ausgelegt, sagt die Forscherin.
Ich möchte gerne in diesem Bereich etwas dazu beitragen, sozusagen zum Menschen. Wie kann sich der Mensch in der Gesellschaft entwickeln?
Und vor allem, wie können sich Muslime in der schweizerischen Gesellschaft entwickeln? Damit wäre auch gleich eines der Hauptziele umrissen am Zentrum für Islam und Gesellschaft an der Universität Freiburg.
Und vor eins, China. Das Land setzt auf starke Ideen, auf Erfindergeist statt Schwerindustrie. Dazu investiert China Milliarden, unter anderem in Start-up-Unternehmen. Die Regierung wünscht sich kreative Jungunternehmer, nur das System fördert alles andere als Kreativität. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Yu Hong sitzt in einem gläsernen Büro. Die Marketingfrau berichtet stolz von einer Smartphone-App, die China im Sturm erobert hat. Die App heißt «Hast du Hunger?». Smartphone-Nutzer können damit Essen nach Hause bestellen. Entwickelt wurde die erfolgreiche App aber weder von Yu Hong noch von ihrem Arbeitgeber, sondern von einer Gruppe Studenten. Yu Hongs Job ist es nämlich, junge Chinesen mit einer guten Idee zu finden und sie dann mit Geld und Know-how zu unterstützen. iStart nennt sich dieser Business Incubator, eine Art Starthilfe für Jungunternehmer. Ein solches Beispiel ist Li Mingming. Er hat sein Büro 2 Stockwerke unter iStart. Sein Unternehmen profitiert von iStarts günstigem Mietzins. Li Mingming betreibt ein Unternehmen zur Suchdienstoptimierung. Wir analysieren, wie Internet-Suchmaschinen Anfragen kalkulieren und sorgen dann dafür, dass die Webseiten unserer Kunden bei einer Online-Suche möglichst weit oben angezeigt werden. Von Tech-Unternehmen wie das von Li Mingming hätte Chinas Regierung gerne mehr. Sie gehören zur Innovations- und Dienstleistungsbranche, auf die Chinas Premierminister Li Keqiang seine Hoffnung setzt. Vor 2 Jahren begann China mit einer Förderkampagne für Jungunternehmer. Seither wurden im ganzen Land 1600 Business Incubators wie iStart eröffnet. Allein in iStart hat die Stadtregierung von Shanghai zusammen mit einem Risikokapitalunternehmen 30 Millionen Franken investiert. Du Debin ist Professor für Innovationsstrategie an der Huadong Shifan Universität in Shanghai. Er unterstützt die Innovationspolitik der Regierung grundsätzlich. In den letzten 30 Jahren verließ sich China auf die billige Arbeitskraft der Angestellten. Jetzt hat unsere Wirtschaft aber ein Plateau erreicht. Um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir Innovation. Aber reicht es denn, einfach Geld auszugeben und darauf zu warten, dass die Innovation von selbst kommt? Bisher sind es vor allem innovative Geschäftsideen im Internet. Wenn die Jungunternehmer nur auf neue Smartphone-Apps setzen, dann gibt es wenig Hoffnung auf die Entwicklung neuer Technologien. Das heißt, China hat zu wenig echte Innovation. So sieht Professor Du auch ein Problem im System. Denn echte Kreativität kann man nicht einfach kaufen oder von oben herab verordnen. Das chinesische Bildungssystem ist noch immer sehr streng. Es geht um auswendig Lernen. Die Kreativität der Schüler und Studenten wird kaum gefördert. Auch geht es zu stark um Quantität, also zum Beispiel, wie viele Artikel ein Akademiker im Jahr veröffentlichen muss, und zu wenig um die Qualität der Inhalte. Zurück bei iStart. Befehle gibt es hier keine und man bemüht sich um eine lockere Atmosphäre. Es ist hell und gemütlich. Gleich hinter dem Empfangsschalter lockt ein kleines Café. Angestellte haben bunte Ballons in Sternchenform an der Decke befestigt. Doch auch bei iStart hätte man gerne mehr wirklich innovative Vorschläge. Yuhong veranstaltet einmal in der Woche Events, um sich Ideen von jungen Chinesen anzuhören. An einem Event kommen etwas über 100 potenzielle Jungunternehmer. Sie haben alle möglichen Ideen, davon sind aber über 90% völlig unrealistisch. Nur ganz wenige Ideen schaffen überhaupt die erste Hürde. iStart investiert im Jahr in 4 bis 5 Projekte, dies aus mehreren tausend Vorschlägen. Und so hofft man, trotz mangelnder Kreativität, allein aus der schieren Masse doch noch die nächste zündende Idee zu finden.
13 Uhr gleich im 1. und 4. Wir sollen mehr spielen, mehr zocken, aber ja, nicht spielsüchtig werden. Der Bundeskasse zuliebe. Tagesgespräch zu diesem Spagat nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Kigax.
Die Anteilnahme weltweit ist groß nach dem Massaker in einer schwulen Bar im amerikanischen Orlando. Paris etwa lässt den Eiffelturm am Abend in Regenbogenfarben beleuchten. In Berlin halten Schwule und Lesben eine Mahnwache vor der amerikanischen Botschaft ab. Der Nachrichtendienst des Bundes soll künftig Telefone abhören, in Computer eindringen und Privaträume verwanzen dürfen. Diese Kompetenzen brauche es, um neuen Bedrohungen zu begegnen, sagte Verteidigungsminister Guy Parmelin. Er hat den Abstimmungskampf zum neuen Nachrichtendienstgesetz eröffnet. Frauen verdienen für die gleiche Arbeit nach wie vor weniger als Männer. Das Gleichstellungsgesetz von Frau und Mann müsse deshalb angepasst und darin Lohnkontrollen verankert werden, fordert der Gewerkschaftsbund.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.